Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.
Ja, das ist die Ausgabe von Bern einfach vom 1. Oktober, Dienstag. Für euch direkt über die aktuellen Themen. In Bern ist es relativ ruhig. In Zürich sitzt der Alex Reichmuth, der mit mir das Bern einfach bestreitet. Hoi Alex, hallo.
Sali Dominik.
Ja, wir tun ein paar Themen ein bisschen aufschaffen, die so ein bisschen durch die Medien auch gehen, um euch gut informieren und natürlich auch ein bisschen kommentieren. Zuerst eine Geschichte von Tamedia über das Kind im Asylprozess. Wir haben die Geschichte beide gelesen, aber sag mal Alex, was ist eigentlich passiert?
Also es geht um eine Untersuchung, die gemacht worden ist im Auftrag von der Eidgenössischen Migrationskommission. Und die hat, ist der Frage nachgegangen, wie es den Kindern in den Ausreisezentren geht. Also Ausreisezentren, das sind die Institutionen, wo abgewiesene Asylbewerber noch hingehen können, wenn sie das Land, obwohl sie das eigentlich sollten, nicht wollen, verlassen oder nicht können verlassen. Und also das sind abgewiesene Asylbewerber, die auch keine vorläufige Aufnahme bekommen haben, wo es also keine Gründe gibt, eigentlich, dass sie nicht zurückgehen können in ihr Heimatland. Und eben die Kommission ist jetzt zum Schluss gekommen, dass die Kinder, die dort natürlich mit ihren Familien auch sind, dass die grossen Risiken ausgesetzt sind. Also Risiken bezüglich ihrer Gesundheit, ihrem Wohl, ihrer Entwicklung. Und ich finde es noch verrückt, so ein bisschen, ich meine, so wie Dagi das jetzt aufgezogen hat, der Titel von diesem Artikel ist nämlich gewesen, eines Tages hörte das kleine Kind von Johanna einfach auf zu reden. Und da wird also suggeriert, dass ein Kind wegen der Zustände in eins von diesen Ausreisezentren irgendwie offenbar traumatisiert soll sein.
Ja, und Beweisführung, die fehlt nachher im Artikel. Das ist typisch für Lilian Minor bei Tamedia. Das ist nicht das erste Mal. Und sie tut auch die Studie von dieser Migrationskommission einfach weitergeben. Nichts hinterfragen, was die Aufgabe von einer Journalistin wäre, sondern sie erzählt und dramatisiert es auch, oder? Und Debatte ist ja eigentlich durchaus, man kann ja durchaus die Frage stellen, wie geht es diesen Kind? Aber nachher bei der moralischen Bewertung müssen wir ja schon fragen, wer ist für den Zustand verantwortlich? Und das ist nicht nur die Schweiz, sondern das sind insbesondere auch die Eltern, die da hingekommen sind, mit diesen Kindern oder die sie da gezeugt haben, obwohl sie keinen Anspruch haben auf Asyl, weil sie Wirtschaftsmigranten sind, weil sie nicht persönlich verfolgt sind, weil sie aus einem Land sind, wo man eigentlich zurück kann. Sie müssten auch zurück. Und die Journalistin hat auch können fragen, ja, was machen denn die Eltern, um möglichst schnell aus dem Zentrum rauszukommen und wieder zurück in ihr Heimatland zu gehen? Das wäre doch die Verantwortung, oder sehe ich das völlig schräg?
Ja, offenbar haben sie das auch noch andere so gesehen, dass es in dieser Studie offenbar ein bisschen tendenziös zu und her geht. Also es haben ja verschiedene Kantone mitgemacht oder Auskunft gegeben. Also Kantone, die haben ja die Verantwortung für die Ausreise der abgewiesenen Asylbewerber und der Kanton Zürich hat da nicht mitgemacht. Und der Sicherheitsdirektor Mario Fehr, parteilos, hat da sicherlich auch zitiert, die Studie war von Anfang an darauf ausgelegt, diejenigen zu diskreditieren, die das geltende Asylrecht konsequent vollziehen. Also er hat da den Studienmacher von der Migrationskommission vorgeworfen, dass sie einseitig unterwegs sind. Und ich habe vor ziemlich genau, es sind etwa 9 oder 10 Jahren, habe ich einmal eine Reportage gemacht aus solchen Ausreisezentren. Ich bin in 3 verschiedenen Zentren gewesen, um zu schauen, wie ist das dort? Also wie sieht das aus? Wie leben die Leute? Und ja, also mein Schluss ist gewesen, es ist wirklich nicht unbedingt dort, wo man Ferien machen will. Es ist relativ karg und nüchtern und unfreundlich. Aber eben, es geht ja auch darum, dass die Leute, die sollen gehen und dass man denen trotzdem noch eine Unterkunft anbietet und auch noch Kinder können in die Schule gehen. Die werden geschult, da hat es Lehrer. Und das ist ja ein Angebot eigentlich für die Schweiz, ein humanitäres Angebot.
Ja, natürlich ist es das, oder? Und vielleicht noch zu der Eidgenössischen Migrationskommission, oder? Das ist, muss man schon sehen, das ist eine von der absurdesten Kommissionen, zusammen mit der gegen Rassismus oder auch bei der Gleichstellung von Frauen. Und das ist sozusagen wie, der Bund finanziert so eine außerparlamentarische Kommission, wo dann Propaganda macht gegen die offizielle Politik vom Bund. Und das seit Jahren. Und auch dort, das müsste einfach in einem Bericht darüber irgendwie vorkommen. Und es ist auch stossend, irgendwie, dass die Studie nicht allen Medien zur Verfügung gestellt worden ist, dass es eine Medienkonferenz gibt, oder wo die Journalisten, wo verschiedene Färbungen haben, Vielfalt, Diversity haben, vielleicht auch die Studienautoren befragt hätten. Ja, aber wie sieht denn das aus mit der Verantwortung der Eltern von diesen Kindern und so? Und wie sieht das wirklich aus? Ist es tatsächlich so, dass das Kind von der Johanna wegen der Zustände in den Rückkehrzentren aufgehört hat zu reden? Und was hat man denn gemacht? Ich meine, das erfahrt man alles irgendwie nicht richtig. Und das finde ich dann schon sehr, sehr stossend. Und darum am Schluss vom Tag bleibt von dieser Studie, ja, möglicherweise, die Rückkehrzentren sind nicht schön. Ist aber auch nicht die Aufgabe, dass sie schön sind, sondern eben, es ist eine Nothilfe, weil die Leute nicht wollen gehen, vielleicht auch nicht können gehen. Das ist auch möglich, muss ich zugeben, oder? Aber man will nicht, dass die Leute irgendwie da bleiben, weil sie nicht dürfen da bleiben. Das sollte man halt auch irgendwie noch ein bisschen klarstellen. Ja.
Ja, und ja, das ist eigentlich immer... Es ist eigentlich immer ein Dilemma natürlich zwischen Konsequenz sein, das Asylrecht vollziehen und natürlich menschlich sein gegenüber den Menschen, gegenüber den Kindern. Und das ist klar, das ist keine lustige Situation für die Leute. Das ist für die Kinder nicht optimal dort sein. Das ist sicher besser, würde sich die besser entwickeln, wenn sie an einem Ort wären, wo sie sich wohlfühlen könnten. Aber ich sehe keinen anderen Weg. Wir können nicht einfach sagen, jetzt dürfen die trotzdem bleiben und bekommen eine Wohnung oder weiss nicht was. Das geht einfach nicht.
Ja, das geht nicht. Und eben, wahrscheinlich ging es diesen Kindern besser, sie wären in ihrem Heimatland, oder? Also, vermutlich nicht allen, aber man muss auch sehen, Kinder aus einer Heimat rausreißen, ist auch ein Problem. Das muss man auch irgendwo benennen. Und dann muss ich auch sagen, oder? Ich meine, das Bildungswesen wird von uns massiv unterstützt, die Länder, und das Parlament hat ja jetzt beschlossen, dass wir die Entwicklungshilfe und die Bereitschaft, Leute zurückzuholen, miteinander verknüpft. Das finde ich eigentlich gut. Dann tun wir doch Institutionen in den Heimatländern von der Johanna unterstützen, sodass ihr Kind dort in die Schule kann. Wir tun hoffentlich auch noch die Eigentumssicherheit verbessern. Dann kann nämlich nach der Schule das Kind von der Johanna noch eine Firma auftun, ein Business auftun. Es wird nicht gestohlen. Wir tun Korruption bekämpfen. Einfach das machen, was wir eigentlich seit 70, 80 Jahren wissen, dass es in der Entwicklung von Volkswirtschaften, im Schaffen von Wohlstand letztlich funktioniert. Das ist der richtige Weg. Und man darf nicht irgendwie die ganze Zeit sagen, ja, man muss das Problem in den Heimatländern lösen und dann ist man komplett gegen Entwicklungshilfe. Aber man muss dort das machen, wo etwas wirklich bewirkt.
Jetzt auf streetlife.ch. Nur ein Flugreis macht die städtischen CO2-Massnahmen wett, sagt ein Zürcher Verkehrsplaner. Und bin ich viel zu schnell? Die neue Tempo-30-Zone verunsichert Autofahrende. streetlife.ch, die Schweizer News-Plattform für Verkehr und Auto. Hol dir jetzt deine News mit PS.
Ja, das ist vielleicht ein guter Übergang, oder, in Sachen Entwicklungshilfe, in Sachen NGO. Das ist eine Geschichte, ja, wir beim Nebelspalter und die anderen Medien, wir kritisieren die UNRWA seit Wochen, Monaten, ja sogar Jahren darüber, dass sie von Terroristen unterwandert ist. Und es ist schon noch verrückt, jetzt ist wieder so einem Fall. Also, es ist, musst du dir vorstellen, einer umgekommen in einem Angriff von der israelischen Luftstreitkräfte. Ein höherer Kämpfer von der Hamas, die haben das so bestätigt. Der heisst Fateh al-Sharif. Der war in Tyrus im Süden von Libanon. Und sie haben gesagt, das sei also ein heroischer Kämpfer gewesen von der Hamas. Und gleichzeitig sein eigentlicher Job war bei der UNRWA. Er war dort Chef von der Lehrergewerkschaft und auch selber angestellt bei der UNRWA als Lehrer. Und das kommt zu einem Zeitpunkt, oder, wo es immer noch Leute gibt. Ich erinnere mich gut, in der ersten Woche wo der Herbstsession, die gerade fertig gegangen ist, wo man über die UNRWA geredet hat, oder, hat es immer noch Linke gegeben. Zum Beispiel Sibel Arslan von den Grünen aus Basel hat am Rednerpult gesagt, ja, die Anschuldigungen, dass bei der UNRWA Leute arbeiten, die mit der Hamas verknüpft sind, das sind unbewiesene Vorwürfe oder so. Ja, es ist, ich weiss gar nicht, was muss alles noch passieren, bis man zur Kenntnis nimmt, dass die UNRWA wirklich bis auf den Knochen unterwandert ist und darum eigentlich, man kann sie fast nur noch einfach ersetzen durch etwas Neues, meiner Ansicht nach. Wie siehst du das?
Ich sehe es ein bisschen anders. Also, ich meine, klar, der Fall jetzt von dem UNRWA-Mitarbeiter, der bei der Hamas war, sogar ein Schulleiter bei dieser Hilfswerk, klar ist das ein stossender Fall. Aber insgesamt, ich meine, wie viele Fälle haben wir jetzt, die bestätigt sind? Es sind, glaube ich, in dieser Untersuchung im Frühling sind, glaube ich, 12 UNRWA-Mitarbeiter sind Terroristen gewesen, Hamas-Terroristen, die am 7. Oktober mitgemacht haben. Und es gibt insgesamt, ich glaube, etwa 12.000 Mitarbeiter. Das heisst, einer von 1.000 ist ein Terrorist. Das heisst umgekehrt, 999 Mitarbeiter von dieser Organisation sind keine Terroristen. Und das muss man schon fast sagen, das ist schon fast eine sensationell gute Quote eigentlich in diesem politisch aufgeladenen Umfeld, das dort herrscht. Also es sind halt doch, wenn es Hunderte wären, würde ich sagen, okay, dann ist klar, dann ist es unterwandert. Aber 12 oder jetzt 13 Fälle ist doch immer noch sehr, sehr wenig insgesamt.
Ja gut, das sind die Fälle, die wirklich am 7. Oktober daran teilgenommen haben, an diesen Terrorakt. Oder? Die Hinweise, dass andere gleichzeitig Mitglied sind bei der Hamas und dass sie letztlich Propaganda machen in den Schulen für die Hamas, dass sie Hamas-Stützpunkte in den Schulen decken und so weiter. Dort redet man dann schon von mehreren hundert Leuten. Oder? Es sind einfach wirklich dabei gewesen am 7. Oktober. Das sind wirklich die 12, da hast du recht. Ich muss darum sagen, ich sehe es wirklich als viel grösseres Problem. Es kommen dann auch noch die Schulbücher dazu, das Raketendepot unter den Schulen und so weiter. Darum glaube ich wirklich, man kann es nur mal das Problem lösen, wenn man da auch aufräumt, oder?
Ja, also bin ich natürlich auch klar deiner Meinung, also die Organisation, die muss man kritisch betrachten natürlich, also all die Lehrmittel, die es da gibt mit Antisemitismus drin oder eben auch die, wie du es erwähnt hast, die Tunnel unter den Schulen durch, wo man offenbar angeblich nicht gewusst hat und nicht gewusst hat, dass da offenbar unter da die Hamas am Werken ist. Bei dem Kommandeur, der jetzt hier getötet worden ist, immerhin ist es offenbar so gewesen, dass der ja schon freigestellt war von der UNRWA und es ist auch eine Untersuchung gelaufen. Es ist mir nicht klar, ist das vielleicht auch einer von den 12, die man da hat nachweisen konnte, die am 7. Oktober dabei waren, oder ist es das noch zusätzlich? Aber spielt jetzt in der Menge her nicht so eine grosse Rolle. Aber du hast recht, wenn es natürlich Hunderte sind, die bei der Hamas irgendwie beteiligt sind, dann ist es definitiv zu viel.
Ja, wenn ich dich bei Bern einfach dabei habe, Spezialist für Energiepolitik unter anderem, dann müssen wir schon noch über die Umfrage reden, wo 20 Minuten Tamedia gemacht haben vorgestern über den Neubau von Atomkraftwerken. Und es ist schon noch verrückt, oder? Plötzlich sagen 53%, ja, wir sind der Meinung, der Neubau von Atomkraftwerken, den soll man wieder erlauben. Und das, obwohl man im Jahr 2017 ja in dieser Energiestrategie als Teil von einer viel grösseren Strategie einmal gesagt hat, genau das wenn wir nicht mehr. Wie siehst du das? Du hast die Umfrage noch genauer angeschaut.
Genau, also ich bin überrascht, also positiv überrascht, dass das offenbar 53% für den Bau von neuen Atomkraftwerken sind und nur 43% dagegen. Wobei es ist mir nicht ganz klar geworden, nach was ist jetzt genau gefragt worden. Also es heisst zwar in dem Artikel von 20 Minuten, wer ist für den Bau neuer Atomkraftwerke. Umgekehrt heisst es dann auch wieder, wir haben gefragt, was die Bevölkerung vom Vorhaben des Bundesrats hält. Aber der Bundesrat will ja nicht jetzt neue Atomkraftwerke bauen, sondern will nur das gesetzliche Verbot für den Bau von diesen Atomkraftwerken streichen. Das ist nicht ganz gleich. Aber vielleicht können das viele Leute auch gar nicht so genau unterscheiden. Also immerhin, ich habe doch das Gefühl, das ist ein relativ hoher Anteil, wenn sich das bestätigen sollte. Dann sieht es für die Zukunft von der Kernenergie in der Schweiz eigentlich relativ gut aus, würde ich sagen.
Ja, und eben, du hast es erwähnt, der Bundesrat will ja eigentlich weniger. Er will ja nur das Neubauverbot streichen und er will nicht, jetzt bauen wir eins, oder? Von dem her habe ich jetzt, du hast genau das Richtige betont, oder? Es ist nicht ganz klar, wie man gefragt hat, auch wenn man bei Tamedia dann auf den Link klickt, man findet jetzt da nicht genau die Fragestellung und das muss man ja immer bei Umfragen die Fragestellung anschauen. Aber so wie ich es beurteile oder so wie ich es lese, muss ich sagen, habe ich das Gefühl, ja, es ist halt so, dass eigentlich die Frage fast weitergegangen ist als das, was der Bundesrat will und darum sind die 53% noch interessanter. Und interessant ist auch, oder, dass, wie das bei den Parteien aussieht. Natürlich, die Grünen und die SP stark im Nein. Aber schon bei den Grünliberalen sieht man, 19% sagen ja, 18% eher ja, das ist schon fast 40%. Dann in der Mitte, das ist sehr interessant, 27% sagen ja, 25% eher ja. Das ist eine Mehrheit und das ist darum so interessant, weil der Gerhard Pfister, der Präsident von der Mitte, ja gesagt hat, meine Basis wollte keine neuen AKWs. Und jetzt muss man sagen, ja, vielleicht muss er seine Basis nochmal ein bisschen fragen. Und dann ist klar, also bei der FDP, allein schon ja, 54%, eher ja, 23%, noch deutlicher bei der SVP, 61% im Jahr, 21% eher ja. Das ist klar, dort ist man der Überzeugung, dass man in die Richtung muss gehen. Es straft auch alle, es gibt noch so die letzten Restbestände, sie sagen es nicht mehr offen in der FDP, aber es gibt noch so ein bisschen den Linksfreisinn, so ein bisschen Matthias Jauslin, Aargau und so, wo immer noch nicht gemerkt hat, wie schräg er eigentlich drauf ist, wenn man auf seine Basis schaut, wie die das komplett anders sieht. Aber die sollten jetzt eigentlich sich hintersehen und sagen, okay, also ich kann ja nicht einfach gegen meine Basis politisieren, oder?
Ja, ich würde schon sagen, es ist ein Stimmungswandel im Gang im Land, also durch die Diskussionen über Strommangellage etc. Und ich habe gerade gestern noch ein Gespräch führen, ein Interview führen mit dem Alexander Kepperli. Das ist der Verantwortliche für den Bereich Energie beim Wirtschaftsdachverband Economy Suisse. Und da muss man wissen, Economy Suisse hat jetzt gesagt, jawohl, der Vorschlag vom Bundesrat, das Neubauverbot streichen, das ist gut, da stehen wir dahinter. Wir sind dafür, dass die Technologieoffenheit gibt. Und Economy Suisse hat aber noch 2017, wo man über das Energiegesetz abgestimmt haben und eben dann auch das Atomverbot ins Gesetz reingekommen ist, hat sich noch der Stimme enthalten. Also die haben damals nicht den Mut gehabt, irgendwie Ja oder Nein zu sagen. Und auch da offenbar bei der Ökonomie, in der Wirtschaft hat es einen Stimmungswandel gegeben. Ich habe dann durch den Herr Kepperli dann gefragt, ja, was ist jetzt anders? Also habt ihr euch getäuscht oder sind ihr gescheiter worden? Und er hat gesagt, ja, die Welt hat sich eben verändert. Und das ist immer so ein bisschen, das tönt ein bisschen schön. Natürlich, okay, der Ukraine-Krieg ist ausgebrochen und es ist alles ein bisschen schneller gegangen. Aber im Prinzip muss man sagen, die Gründe, die jetzt da kommen, was man sieht, dass die Energiewende nicht funktioniert, nicht funktionieren kann, die sind eigentlich bei denen, die es haben wollen wissen, bereits vor 7 Jahren glasklar auf dem Tisch gewesen. Und es ist jetzt halt einfach, es ist ein bisschen schneller gegangen durch den Krieg jetzt auch, ist alles ein bisschen beschleunigt. Man hätte vielleicht nicht gedacht, dass man irgendwann einmal schon in der Mitte von der, oder anfangs von der 20er Jahre muss darüber diskutieren, ob man muss irgendwie Kerzen anzünden etc. Und, aber es ist nicht eine Überraschung, dass es ein Problem gegeben hat bei dieser Energiewende.
Ja, ich glaube wirklich, in der Wirtschaft ist etwas passiert. Mir kommen jetzt auch noch gerade 2 Meldungen, kommen wir in Sinn, die stammen aber von letzter Woche, dass gemäss Financial Times haben zahlreiche grosse, die ganz grossen Banken von der Welt, die haben eigentlich gesagt, mol, wir sind parat, zum Nukleartechnologie finanzieren. Das ist ja das Argument, das gerne Gegner bringen. Das baut eh niemand, weil es niemand finanziert. Mol, das wird finanziert. Und dann auch noch eine andere Meldung, die ich spannend gefunden habe. dass das Kernkraftwerk Three Mile Island, das ist dort gsi, wo es eigentlich 1979 zu einer Kernschmelze gekommen ist im Block 2, dass das Kernkraftwerk, das soll wieder 2028 wieder Strom produzieren. Und zwar für einen einzigen Kunden, für Microsoft, wo der Strom braucht für künstliche Intelligenz. Also, man denkt bei energieintensiven Industrien ja immer gern an irgendwie, weiss auch nicht, Stahlproduktion oder irgendwie so. Aber möglicherweise ist eben auch KI eine Zukunftstechnologie, ein Innovationsmotor mit ganz, ganz vielen interessanten Möglichkeiten, auch eine energieintensive Industrie und die braucht Strom. Unser Lebensstandard braucht ganz viel Strom und darum brauchen wir eine Technologie, die mit ganz wenig Uran ganz, ganz, ganz viel Strom herstellt. Es ist relativ simpel und wenn der Bill Gates, man kann halten von ihm, was man will, aber er schaut natürlich voraus und er sagt, okay, wenn meine Firma in dem Bereich will gut sein, dann brauchen wir Strom in Hülle und Fülle. Entsprechend glaube ich wirklich, auch in der Wirtschaft ist es Umdenken passiert. Natürlich ist die Welt eine andere. Die ist auch morgen eine andere als heute. Aber man gibt halt nicht gern zu. Aber es ist so, dass die Wirtschaft natürlich so 2015, 16, 17, 18, noch 19 hat sie alles mitgemacht, was links-grün hat gern wollen. Und irgendwann hat man gemerkt, dass das nicht aufgeht, meiner Ansicht nach, oder?
Ja, und 2019 hat man das AKW in Mühleberg abgestellt. Das ist jetzt erst 5 Jahre her. Und das hat man noch später bitter bereut. Also vielleicht noch eben mit dem Gespräch mit dem Alexander Ketterle von Economist, er hat noch ein gutes Bild gebracht. Und zwar, wenn man auf der Autobahn unterwegs ist und es kommen einem plötzlich ganz viele Autos entgegen, dann muss man sich vielleicht doch fragen, ob man selber der Geisterfahrer vielleicht ist, oder? Und so, also wenn man sieht, dass ein ganzer Haufen Staaten jetzt wieder neu auf Kernenergie setzen, Atomkraftwerke bauen oder mindestens die Absicht gewisser hat, dann könnte es vielleicht sein, dass wir in der Schweiz, wenn wir das weiterhin ablehnen, falsch liegen und dass es offenbar doch irgendeine Möglichkeit gibt, das auch zu finanzieren, das durchzuziehen und solche Werke wieder zu bauen.
Das ist sehr gut. Gut, und jetzt müssen wir noch über eine Serie reden, wo du immer am Dienstag einen tollen Artikel online stellst, heute Teil 4 von insgesamt 6, wenn ich es richtig im Kopf habe, die blinden Flecken der Wissenschaftler, heute über Psychiater und ihre nutzlosen Antidepressiva. Erzähl vielleicht an dem Beispiel, um was es dir in dieser Serie geht.
Also man hat ja immer so ein bisschen die Vorstellung, Wissenschaftler, die arbeiten absolut objektiv, die sind immer so total sachlich und tun sich immer an den neuesten Erkenntnissen orientieren. Und mir ist aufgefallen, dass es doch einige Beispiele gibt, also aktuelle Beispiele, nicht irgendwie in der Geschichte oder historisch, wo Wissenschaftler oder Wissenschaftszweige neue drängende Erkenntnis, wo sich da ergänzt, auf ausblenden, verdrängen, vernötigen, einfach weil sie es irgendwie nicht fertig bringen, das zu akzeptieren, dass vielleicht die Welt ein bisschen anders aussieht, als sie es wahrhaben. Manchmal spielen auch politische Implikationen eine Rolle. Und in der heutigen Teil 4, da, ist es so, dass Antidepressiva sind sehr breit verbreitet in der Bevölkerung. Also in der Schweiz nehmen 9% der Leute nehmen Antidepressiva ein, dauerhaft. Und es ist aber schon seit einigen Jahren, oder seit etwa 15 Jahren, glasklar belegt, dass Antidepressiva in den meisten Fällen keinen Effekt haben, der wesentlich über den Placebo-Effekt rausgeht. Und zwar hat das 2008 ist dort eine erste Übersichtsstudie rausgekommen von einem amerikanischen Psychologen namens Irving Kirsch, ein Name, der in dieser Branche für rote Köpfe sorgt. Und der hat also mit Berufung auf das Öffentlichkeitsprinzip hat er bei der amerikanischen Gesundheitsbehörde hat er alle Studien rausverlangt, also auch die unveröffentlichten zu der Wirksamkeit von Antidepressiva und hat das neu analysiert und ist zum Schluss gekommen, eben praktisch keine Wirkung da. Es ist nicht mehr, viel mehr als der Placebo-Effekt. Und obwohl das eigentlich auch später immer wieder bestätigt worden ist, sind die meisten Psychiatrieforscher heute immer noch, die stehen immer noch zu diesen Medikamenten, die können das nicht eingestehen, dass sie da ein Problem haben mit diesen Medikamenten, dass die in den meisten Fällen praktisch nichts nützen.
Und heisst das jetzt, die Wissenschaft hat die Erkenntnis einfach von dem Psychiater ignoriert? Weil eigentlich müsste man ja sich dann auf die Suche machen, was nützt es sonst? Es gibt ja nichts Schlimmeres, als wenn jemand tatsächlich eine Depression hat und man ihm Medikamente gibt und die nützen nichts, dann löst man das Problem nicht. Im Gegenteil, möglicherweise wird es ja noch schlimmer. Also ich meine, das ist ja, wir müssen ja etwas haben, um so Leute, die das haben, helfen. Das ist ja klar.
Ja, und da ist eben mein Fazit zu der Psychiatrie ziemlich skeptisch. Also ich sehe das so, dass die Psychiatrie hat lange Zeit versucht, eine normale Naturwissenschaft zu werden, also wo man kann quasi naturwissenschaftlich genau belegen, was ist die Ursache von einer psychischen Erkrankung, was nützt, was hilft, was für Medikamente können da eingesetzt werden. Und die Konzepte, die man da hat, man hat ja das lang versucht, mit Vorhandensein von irgendwelchen Neurotransmittern, wo es dann zu wenig oder zu viel hat, im Hirn zu erklären. Und das ist eigentlich, das hat sich nie können bestätigen. Es hat dann auch Versuche gegeben, das auf irgendwelche psychische Erkrankungen zurückzuführen, auf genetische Ursachen. Das hat, obwohl es ein Riesenaufwand war, auch nie funktioniert. Und heute ist das eigentlich, stehen die Leute von dieser von dem Wissenschaftszweig Psychiatrie eigentlich vor den Trümmern ihrer Theorien. Ich würde fast, also pointiert gesagt, es ist eigentlich eine gescheiterte Wissenschaft, die haben nicht viel rausgebracht.
Oh, das ist sehr interessant. Könnt das lesen? Auch andere Sachen habe ich schon gelesen. Du hast dich zum Beispiel dem Klimawandel angenommen, den Fund von ganz hoch oben von Holz, wo ja irgendwann einmal muss dort gewachsen sein, zum Beispiel. Du hast auch schon über Homöopathie geredet und dort haben wir dann prompt eine Gegendarstellung, also eine Gegendarstellung, das ist der falsche Ausdruck, aber man hat dann wie eine Replik bekommen. Genau, das richtige Wort, das gerade müssen suchen. Und das haben wir natürlich gerne abgedruckt, aber ich finde es wirklich wichtig, dass du sehr genau und eben mit Quellen beleidigt dadurch aufzeigen, wie die Wissenschaft bei einigen Themen einfach Erkenntnis nicht wahrhaben will. Was hast du das Gefühl, was sind ein bisschen, wenn du probierst, ein bisschen die Gemeinsamkeiten von diesen Fällen, die du da untersucht hast, ja, gibt es die oder gibt es die deiner Meinung noch nicht?
Also was die Ursache ist, dass eben gewisse oder viele Wissenschaftler dann eben festhalten an ihrer Weltsicht, ist halt einfach, dass es schwierig ist, glaube ich, einfach, wenn man vielleicht eine lange Zeit von seiner wissenschaftlichen Karriere an etwas geschafft hat, für etwas eingestanden ist und dann zeigt sich, dass das eigentlich vielleicht ganz anders ist oder überhaupt nicht zutrifft, dann ist das natürlich schwierig, das können einzustehen. Also, ich habe vor allem auch Spass gehabt, zum Beispiel am ersten Teil von dieser Serie, wo zeigt, es gibt Menschen, das ist nachgewiesenermassen Menschen, die mit fast keinem Hirn ganz normal funktionieren. Also, es gibt einen Fall von einem Mann, der sogar Mathematikstudent war, der hat nur etwa 5% von der Hirnmasse gehabt. Also, sein Kopf war praktisch voll mit Hirnflüssigkeit, mit Wasserkopf. Und er hat trotzdem ganz normal funktioniert und das stellt ja eigentlich alle Theorien von was im Hirn wo, wie funktioniert und was wie verteilt ist, was welche Rolle hat, auf den Kopf, buchstäblich, wenn dann eben sieht, es geht auch fast ohne Hirn. Also das ist sehr faszinierendes Gebiet, was alles schon festgestellt worden ist und eben auch da habe ich das Gefühl, ist neuer Wissenschaft nicht auf dem neuesten Stand, also weil sie solche Erkenntnisse eben nicht voll einbezieht.
Das ist super, das interessiert uns und das ist lesbar auf nebelspalter.ch. Ich tue die heutige Folge unten dran verlinken. Mit Hilfe derer findet ihr auch alle anderen. Ja, das war es, Bern einfach vom Dienstag, 1. Oktober 2024 mit dem Alex Reichmuth und dem Dominik Feusi. Danke fürs Zuhören, danke fürs Weiterempfehlen, danke fürs Abonnieren von dieser Art von Journalismus, die eben genau anschaut und die blinden Flecken auch von der Wissenschaft, in dieser Zeit, ja, wo man immer von Konsens von der Wissenschaft redet, auch die blinden Flecken von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern an die Oberfläche holt. Dünnt morgen wieder einschalten, wenn es weitergeht, bei Bern einfach. Dünnt nebelspalter.ch konsultieren, den Ort, wo ihr, glaube ich, ein bisschen gescheiter werdet. Danke fürs Zuhören und eine gute Zeit.
Das war Bern einfach, gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.